Guten Abend von mir. Bei sonnigem Wetter draußen. Ich glaube, ich gehe ein bisschen nach links. Dann sehe ich auch die Ladine. So, jetzt habe ich euch alle im Blick. Ich hoffe, es geht euch gut. Denn mir geht's. Oh, ich hätte beinahe den Umständen entsprechend gesagt. Nee, ich glaube, das sagen nur Frauen. So habe ich das gelernt. Dürfen Männer das sagen? Den Umständen entsprechen? Also mir geht's gut. Ich bin ein bisschen im Standby-Modus, aber Gott wird's richten. Ich habe viel Text gebracht heute, um über ein Thema zu sprechen, das so viele Facetten hat. Heute geht es um Identität mit Jesus. Schrägstrich reines Gewissen. Wenn ich jetzt fragen würde, aber ihr müsst jetzt nicht die Frage beantworten. Wenn ich fragen würde, wer hat ein immer und überall von uns ein reines Gewissen? Ich denke, die meisten von uns, wenn nicht gar alle, werden das eher relativieren. Denn es gibt Situationen, in denen wir wahrscheinlich da doch nicht so heilig davon kommen. Ne? Da sind wir uns doch einig, oder etwa nicht? So. Also ich rede mit euch, wenn ihr nicht mit mir redet, dann höre ich auf zu reden. Wenn ich eine Frage stelle, ich komme keine Ahnung, dann höre ich auf, dann setze ich mich wieder hin. Also, ich lese eingangs einen Vers in Römer 8,15. Das ist meine erste Folie, da steht drauf. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn, durch den Geist, rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. So. Jetzt versuche ich, eine Situation zu schildern. Der Vater, das könnte ich sein, sitzt am Tisch mit seinen Kindern und sagt das Kind zum Papa: Papa, darf ich von dem Essen, was die Mama mir auf den Teller gelegt hat, ein Bissen nehmen? Bitte, Vater, mit einem richtig ängstlichen Ton. Bitte ein kleines bisschen, ganz bisschen, so ein kleines bisschen. Bitte, Vater, darf ich? Wie würde sich der Vater fühlen, wenn ich der Vater wäre? Ich sage, sag mal, spinnst du? Ich würde meine Frau rufen und sagen, hör mal, was hast du mit unserem Kind gemacht? Das ist für dich, ist es. Das ist dein Essen, du musst auch an dem Tisch doch gar nicht fragen. Oder? Jeder ist nochmal, meistens kommen unsere Kinder, setzen sich hin, nehmen das Essen, danken niemanden und sagen, noch mehr. Das ist die normale Haltung eines Kindes, das sich geliebt weiß. Es stellt keine Fragen, nimmt es einfach und isst und verlangt noch mehr, wenn es mehr gibt, wenn es schmeckt. Stimmt's? Wie kommt es dann, dass wir, wenn wir Gott als unseren Vater bezeichnen, manchmal zu ihm reden, als wäre das eine Angstperson? Wir machen genau das, was ich vorhin geschildert habe. Manchmal denken wir uns, wir sind so schlecht, dass er uns gar nicht mehr mag, und aus dem Grund dürfen wir gar nicht mehr fragen. Stimmt's? Wer sagt dann was? Ich habe euch erwischt, ne? Nein, das gilt uns allen. Das Beispiel trifft leider auf sehr vielen Christen zu. Leider. Und das Ziel meiner heutigen Predigt ist es, mit falschen Vorstellungen aufzuräumen. Eigentlich bräuchte ich ungefähr 5 Stunden, um das in jedem Detail zu erläutern. Ich versuche das in 30 plus Minuten zu packen. Schwierig. Zweite Lektüre, Hebräer 10. Alle anderen Texte, die ich lesen werde, kommen aus diesem einen Kapitel, Hebräer Kapitel 10. Nur zur Anregung für euch, wenn ihr wissen wollt, wer ihr seid und warum Gott euch liebt, dann lest Galater Kapitel 3, dann lest Römer 7, 8, lest Hebräer besonders das Kapitel 10. Und darüber werde ich demnächst eine Studie machen, Bibelabende. Aber erstmal hier in Kompaktform. Ich hoffe, ich werde nicht zu sehr überziehen. Ansonsten hebt ihr die Hand auf und dann mache ich Stopp. Das Gesetz, so steht es, lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen. Mit dem Gesetz ist hier eigentlich das Alte Testament gemeint. Das Jüdische, die jüdische Bibel. Das Gesetz lässt also nur einen Schatten der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahre Gestalt. Mit seinem Jahr für Jahr dargebrachten, immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern, denn der Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Vers 11 auf der nächsten Folie. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Worum geht es hier? Es geht um das jüdische Gesetz, um die Art, wie damals der Gottesdienst gefeiert wurde. Das war eine riesen Grillparty. Ja, es war so. Man hat, denke ich, den Tempel, wer schon mal in Jerusalem war, Jerusalem ist auf dem Berg, Zion, und auf diesem Berg ist nochmal, das ist eine hügelige Stadt, also für Jogger definitiv nicht geeignet. Und ganz am höchsten Punkt dieser Stadt ist der Tempel. Oder war der Tempel. Das heißt, die Leute sind mit ihrem Opfer den Berg hoch zum Tempel und haben dort geopfert. Man hatte 2 Möglichkeiten, den Tempel zu erreichen. Entweder man geht die Steigung hoch oder man richtet sich nach dem Grillduft. Beides hat funktioniert am Sabbat. Also, es gibt eine bedingte Vergebung im Alten Bund. Und es gibt eine ewige Vergebung im Neuen Bund. Das ist ein Unterschied. Ich werde jetzt den Unterschied erläutern. Im jüdischen Gesetz heißt es, du hältst dich im Rahmen der Gesetze und dann du wirst gesegnet. Das ist eigentlich die Basis. Du tust das Richtige, beziehungsweise du tust nicht das Falsche, sondern Gott segnet dich. Wenn du außerhalb des Rahmens fällst, dann wartet Fluch und Strafe auf dich. Das ist ja uncool, die waren ständig gestresst. Man vergisst dabei, dass wenn man sagt, du tust das Richtige, denkt der normale Mensch, du sündigst nicht. Das ist aber nicht so gemeint. Jetzt guckt ihr, ne? Weil wir alle so denken. Ich tue das Richtige vor Gott, das bedeutet ja nicht, dass ich nicht sündige. Das heißt, es ging gar nicht darum, die Aktion des Sündigens. Entschuldigt mich, wenn ich zu sehr hier das Genitiv bemühe. In Hessen ist eigentlich, wir wissen es, Dativ dem Genitiv sein Tod, ne? Aber ich habe Deutsch in Bayern gelernt, deswegen kann ich das nicht so. So, wir denken, wenn wir sündigen oder wenn die Juden, denn es war ihr Gesetz, gesündigt haben, dass das war, das Gott nicht wollte. Das ist aber falsch. Das, was Gott nicht wollte, ist, dass sie aufhören, für ihre Sünden Opfer zu bringen. Dafür war der Tempel. Sonst. Denn in den Geboten sind auch die Opferlisten. Reiche Leute, eine Kuh, Mittelstand, ein Lamm, eine Ziege, arme Leute, Tauben. Und wenn man wirklich, wirklich nichts hatte, ein bisschen Mehl. Es gab schon Kategorien, aber es hieß ja nicht, du bist rein, du bist sündenfrei, sondern es hieß, wenn du sündigst, musst du das Richtige dafür tun, damit deine Sünde dir vergeben wird. Oder so, das Problem der Juden war, dass sie von Gott immer bedroht wurden und Gott hat immer Propheten geschickt, nicht weil sie sündenfrei waren, sondern weil sie aufgehört haben, im Tempel das Richtige zu tun. Und das ist wichtig, dass wir das begreifen, was Gott eigentlich mit unseren Taten, wie er mit unseren Taten umgeht. Wenn wir haben immer diesen Stress zu denken, weil ich mich falsch verhalten habe, ist Gott sauer mit mir. Nein! Gott war sauer mit den Juden, wenn sie aufgehört haben, das Richtige zu tun, nämlich Sündopfer für Sünde. Sündopfer für Sünde. Sind wir jetzt zusammen? Geht's? Denn es ist wichtig zu begreifen, was man ist und was man tut. Das ist nicht das Gleiche. Ich bin ein vom Volk Gottes, ich bin Jude. Ich bin ein Mensch, also tue ich öfters Dinge, die falsch sind. Deswegen muss ich zum Tempel und Opfer bringen. Und dann ist Gott mit mir zufrieden. Und dann gab es noch den Hohenpriester und der Hohepriester hatte die Aufgabe, einmal im Jahr fürs gesamte Volk Opfer zu bringen. Und dann wird es interessant, denn dieser Hohepriester, der hatte nämlich vor Gott tadellos zu sein. Er musste für sich selber Opfer bringen, bevor Gott er für das Volk Opfer bringen konnte. In der jüdischen Tradition heißt es, man hat ihm, steht so nicht in der Bibel, man hätte ihm ein Seil am Fuß gebunden und ein Glöckchen. Dann ist er einmal im Jahr nicht in den Haupttempelraum gegangen, sondern hinter den Vorhang ins Allerheiligste, wo, was war dort? Die Bundeslade war dort. In der Bundeslade, das war ein Möbelstück, war unter dem Deckel waren die 10 Gebote. Ich versuche euch mal ein bisschen Appetit zu machen auf das, was später kommen wird. Also ich überfliege das. Ja, das ist auch eine Predigt für sich. Diese Bundeslade, da drin waren verschiedene Sachen. Ja, Aarons Stab, die 10 Gebote und da war noch ein Krug mit Manna drin. Aber mich interessieren erstmal die 2 Tafeln mit den 10 Geboten. Die waren drin. Und da war eigentlich das, wonach die Israelis sich richten sollten. Was hat der Hohepriester gemacht? Der kam rein, der hat dann mit dem Opferblut, denn er musste vorher ein Tier schlachten, ist er mit rein und hat dann den Deckel, auf dem 2 Cherubine waren, mit Blut besprenkelt. Die Bedeutung dieses Aktes war die Cherubiner gesehen durch das Blut, die Gesetze, die drunter sind, nicht. Erinnert ihr euch daran, wie die Israeli aus Ägypten rausgegangen sind? Die hatten vorher die Anweisung bekommen, ein Lamm zu schlachten, zu grillen und zu essen, aber mit dem Blut sollten sie den Türrahmen beschmieren. Und was war der Grund? Damit, wenn der Todesengel kommt, er an diesen Häusern vorbeigeht, weil er weiß, hier ist schon ein Opfer erbracht worden, deswegen muss ich nicht mehr töten. Und so ist es auch. Einmal im Jahr geht dieser Hohepriester, sprenkelt, wenn er lebendig wieder rausgeht, heißt es, das Opfer ist angenommen worden. Es heißt nicht, dass die Israeli ein Jahr lang vorbildlich waren, sonst bräuchten sie kein Opfer. Es heißt, Gott hat das Opfer angenommen, das heißt wie die Israeli, ein Jahr Segen, Freude, die Ernte wird gelingen, die werden ihre Feinde besiegen, alles, was sie sich wünschen, um richtig zu gedeihen, ist gewährleistet. Es ging also um den Hohepriester, es ging nicht darum, dass die Handlung des Volkes vorbildlich fehlerfrei war. Gott hat mit uns ein viel größeres Herz, als wir denken. Wir neigen dazu zu denken, wenn wir uns falsch verhalten, dass Gott uns nicht mehr mag. Und man denkt, oh, im Alten Testament war er ganz böse. Nein, die haben genauso gesündigt. Die sollten lediglich dafür sorgen, dass diese Sünde getilgt wird. Und das, denke ich, ist doch ein faires Angebot. Oder? Nö. Ich finde es cool. Ein Lamm und einmal im Jahr, ich muss nicht mal, ich gehe nur hin, das macht einer und wisst ihr was? Das Problem war bei den Israelis, da sieht man im Buch Samuel, 1. Samuel ziemlich deutlich, da ist ein Prophet, der heißt Elia. Und solange der Prophet Elia sein Werk richtig getan hat, er war ein Treuer, aber sein Nachfolger war sein ältester Sohn und seine Söhne, die haben alles getan, um Gott missfallen. Die haben nichts von dem, was getan werden sollte, respektiert. Und das war natürlich für einen Stellvertreter des Volkes nicht gerade praktisch, denn war der Hohepriester schlecht, dann wurde das Opfer nicht angenommen und dann war das Volk unter dem Fluch. Es ist interessant, Gott sagt ja eigentlich zu dem Führenden des Volkes, dass das Volk sich schlecht verhält, wenn dieser Priester sich schlecht verhält. Er geht ja nicht zu jedem einzelnen Israeli und sagt, ihr respektiert meine Gebote nicht, lest ihr eure Bibel, das ist immer der Hohepriester oder der König. Und wenn der sich richtig verhält, ist das Volk unter Gottes Segen. Also ist die Frage, wer ist unser Hohepriester? Wenn es jemanden gibt, der dich vertritt, dann musst du aufpassen, dass du den Richtigen hast, der dich vertritt. Und wenn er dich richtig vertritt, dann hast du kein Problem mehr, denn er ist der Garant dafür, dass Gott dich segnet oder dass Gott dich verwirft. Das ist die ganze Logik der Bibel. Ich sage noch, Hebräer Kapitel 10. Ich erfinde nichts von dem, es ist alles schon da. Ich habe es nur ein bisschen kommentiert. Das heißt, Israel musste Jahr für Jahr erstens den passenden hohen Priester haben, denn sonst haben sie ein Problem gehabt, das gesamte Volk. Er musste gesetztreu sein und er muss ein Opfer bringen, damit das Volk ein Jahr Segen, Vergebung erleben darf. Das ist also eine bedingte Vergebung. Jetzt gehe ich zu einem anderen. Seid ihr immer noch bei mir? Gut. Die Bibel ist spannend. Ich liebe dieses Buch. Man entdeckt immer was. Hebräer 10. Jetzt kommt sehr viel Text. Aber wir müssen durch den Text, weil ohne diesen Text geht es nicht. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Erkennt ihr den Farbunterschied? Ja? Gut. Ich möchte, dass die Punkte, die in blau sind, irgendwie hervorstechen. Dass sie euch faktisch anfallen, damit ihr erkennt, was da steht an Reichtum. Es steht erstmal, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt? Das ist eine Verheißung, das ist ein Geschenk. Da steht nicht, dass weil wir uns so gut verhalten, sondern es steht, weil Jesus etwas getan hat, sind wir Nutznießer geheiligt. Wir empfangen etwas, wofür wir nichts getan haben. Sonst wäre das kein Geschenk, sonst wäre das kein Segen, sonst wäre das keine Gnade. Jesus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Im Gegensatz zu Jesus mussten die Priester im Tempel, wenn sie Dienst hatten, immer am Altar stehen, haben wir vorhin gesehen. Die standen immer, warum? Weil ihr Dienst nie kein Ende fand. Solange sie mussten ständig da sein, weil sie was zu tun hatten. Woche für Woche, Tag für Tag. Hier heißt es, Jesus dagegen sitzt an Gottes rechten Seite. Und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schimmel für seine Füße gemacht werden. Vers 14. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, also die, die Jesus als ihren Retter und Herrn annehmen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Der Unterschied also zum jüdischen Hohenpriester hier ist, es gibt ein Opfer, nicht mehrere. Und mit diesem Opfer bekommen wir eine ewige, völlig und für immer bedeutet ewig. Oder? So. Mir war wichtig, eingangs zu erklären, woran das liegt. Anhand des jüdischen Volkes, weil sonst die Denke da wäre, ja, man verhält sich falsch und deswegen wird man bestraft. Es hat nie, weder im Alten noch im Neuen Testament, es ging nie um die Perfektion unseres Handelns, sondern würden wir immer scheitern. Es ging um einen Rettungsplan und er sah einige Beschränkungen vor im Alten und im Neuen gar keine mehr. Vers 14 also nochmal. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, also wir Christen, sind es hier gemeint, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Nicht vergessen, das Thema meiner Predigt ist reines Gewissen. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst, der zukünftige Bund, nächste Folie, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr, jetzt spricht Gott, im neuen Bund. Ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Das neue Gebot heißt, wer mit Christus ist, ist in einem Raum, wie soll ich das beschreiben soll, der lebt in einem Areal, wo sein Wesen für Sünde nicht mehr relevant ist, wenn Gott ihn betrachtet. Vers 18, wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr nötig. Das ist so logisch. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Erinnert euch, damals musste der Hohepriester einmal im Jahr dahin und musste sich vorher reinigen. Jetzt dürfen wir immer, wir haben einen freien und ungehinderten Zugang zu Gott, weil Jesus diesen Weg durch sein Blut eröffnet hat. Ist das nicht cool? Also eigentlich habe ich erwartet, dass ich jetzt sage, juhu! Hey, im Ernst! Deswegen nennt man das gute Nachricht. Und eigentlich ist das Problem, was wir haben, dadurch, dass wir ständig vom Teufel auf uns wieder zurückgelenkt werden und unsere Imperfektion, vergessen wir so oft, wer wir sind. Oder wir wissen eigentlich gar nicht, wer wir sind. Denn es gibt einen Unterschied zwischen Kind und geliebtes Kind sein. Als Jesus aus dem Wasser kam nach der Taufe, wollte Gott, dass die Menschen, die da sind, wissen, dass er nicht wegen seiner Sünden da getauft wurde. Denn die meisten, die kamen, sind wegen ihrer Sünden ins Wasser gegangen. Sobald er aus dem Wasser kam, geschahen zwei Dinge. Erstens, Gott hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn. Das Wort geliebt ist wichtig. Dies ist mein geliebter Sohn. Es gibt Menschen, die haben Kinder. Die Kinder wissen nicht mal, dass ihre Eltern sich um sie kümmern, weil die Eltern anderes zu tun haben. Es ist was anderes, ein geliebtes Kind zu sein. Dann bist du erwünscht. Dann möchte man für dich Gutes tun. Und wenn wir durch Christus in den Zustand des Kindes kommen, dann sind wir nicht irgendwelche Kinder, sondern wir sind geliebte Kinder. Es geht darum, geliebt zu sein und nicht nur Kind, irgendein Kind zu sein. Unser Hohepriester hat also einmal ein ewiges Opfer dargebracht, wodurch wir eine ewige Vergebung unserer Sünden empfangen haben. Aber ich habe gar nicht alles hier gelesen. Kannst du mal die nächste Folie geben? Danke. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, natürlich. Vers 21, und wir haben einen hohen Priester, Jesus Christus, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und, jetzt kommt's, voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wenn wir als geliebte Kinder Gottes vor Gott treten, dann müssen wir mit breiter Brust kommen. Ich gehe zu meinem Vater. Er liebt mich. Er möchte für mich nur Gutes und hat vor, mich zu segnen. Das ist die Grundvoraussetzung und Gott erwartet von uns, dass wir das wissen und so entsprechend leben. Und Menschen, die das nicht kennen, die tun sich schwer, mit Gott zu kommunizieren. Die haben ein schlechtes Gewissen, wie irgendein kleines Wehwehchen kommt. Die vergessen, dass Gott an ihrer Seite ist, sobald der Wind frontal weht. Und. Warum? Weil wir vergessen, wer wir sind. Und dem Teufel ist es recht, dass wir das nicht wissen. seine erste Versuchung Jesu gegenüber war genau das. Wenn du Gottes Sohn bist. Warum hat er nicht gesagt, wenn du Gottes geliebtes Sohn bist? Weil das kontraproduktiv wäre, oder? Der Teufel kommt zu euch und erinnert euch erstmal eine ganze Latte mal an diese Verse und dann versucht er euch zu Fall zu bringen. Jetzt werdet ihr sagen, oh, vielen Dank für die Erinnerung, fiel mir gerade nicht mehr ein, dass Gott mich so sehr liebt. Dann sieh mal, wo du hinkommst ohne mich. Also, wir sollen voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt. Erinnert euch an den hohen Priester mit seiner Sprengung, ne? Wir sind in unserem Innersten besprengt und dadurch von unserer Schuld beladen, von unserem schuldbeladenen Gewissen. Nee, sag's nochmal. Nee, sag's richtig. Ich möchte es hören. Wir sind von unserem schuldbeladenen Gewissen. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Steht hier irgendwas, was wir tun sollen, bevor das richtig so realisiert wird? Habt ihr in irgendeiner Passage ein Wort drüber gehört, was wir tun sollten? Das hier bedeutet erstmal gute Nachricht, selbstverständlich. Es bedeutet, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Heiligkeit hat ein Opfer verlangt. Dieses wurde durch Jesus Christus erfüllt, damit es gar keine Verurteilung mehr geben kann. Es ging nur um Gottes Gerechtigkeit, befriedigt durch Gottes Liebe. Das ist eine Sache zwischen Gott und sich selber, zwischen dem Vater und dem Sohn. Wir glauben, wir nehmen an und wir genießen. Das ist Christus Leben. So, mehr ist es nicht. Aber man muss es begreifen. Und ich habe mich zur Mission gemacht, solange ich hier auf diesem Platz bin. Ich werde euch klar machen, eigentlich, wenn man sieht, wer Jesus ist. Was war bei mir? Ich habe mich bekehrt, 83. Ich wurde getauft eine Woche nach meiner Abschlussarbeit. Februar 84. Das habe ich verstanden 2012. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass man sich abmüht, Gott zu gefallen. Und ich war immer ein eifriger Christ. Ich habe immer in der Bibel gelesen. Aber der Spaß, den ich seit 2012 dran habe, Gottes Geschenke in seinem Buch zu entdecken, mich musst du davon abhalten, wenn ich ein Headset habe, dann läuft kein Scheißpop. Entschuldigung fürs Wort. Ich benutze es einmal alle 5 Jahre. Es ist heute raus. Aber ich wollte so betonen, ich mag Musik. Ich höre auch Musik, nicht falsch verstehen. Aber wenn ich meine Zeit, die frei ist, sinnvoll verwenden will, dann lieber mit etwas, was mich erbaut, aufbaut, verändert. Denn wir neigen dazu, und das war meine Zeit von meiner Bekehrung bis 2012, zu glauben, dass wir mit Disziplin, mit Ehrgeiz und mit viel gutem Willen Gott in irgendeiner Form dazu bewegen könnten, uns zu segnen. Wir versuchen, möglichst Gott zu gefallen. Das ist alles verkehrt. Gott erwartet von uns nur, dass wir daran glauben, dass er uns liebt. Nicht nur, dass wir das wissen, sondern dass wir es wirklich glauben. Wenn man glaubt, dass Gott einen liebt, dann ist man, wenn man in einer stressigen Situation ist, innerlich ruhig. Man wird vielleicht in dem Moment, wo der Knall kommt, darunter leiden, aber es bleibt nicht. Es macht wuff und dann weil man sich wieder refokussiert auf denjenigen, der uns liebt. Und wenn Gott auf unserer Seite ist, wer kann gegen uns sein? Und wenn Gott der Große ist, der allmächtig ist, der mich liebt, was kümmern mich die kleinen Wehwehchen, die da heißen Arbeitslosigkeit, Krankheit, was weiß ich was. Ja, mein Kind geht nicht oder nimmt Drogen oder keine Ahnung was. Nichts ist unserem Gott unmöglich. Aber das geht nur, wenn wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Nächste Folie. Ich habe eine Tabelle gemacht. Ich liebe Gegenüberstellung, weil man da als Zusammenfassung sehen kann, was links ist der alte Bund, rechts der neue Bund. Also im alten Bund, das ist meine Zusammenfassung für euch. Die wird leider nicht online sein, weil man nur Sprache hat, nicht Text. Wer es haben will, der soll mir eine Mail schreiben oder der schreibt auf die Feedbackkarte und dann kriegt er von mir und ich schreibe seine E-Mail-Adresse drauf und ich sage, ich hätte gerne und dann bekommt er das von mir. Also, wir haben gesehen, regelmäßige Darbringung von Opfer war im Alten Testament notwendig, um die Vergebung der Sünden zu gewährleisten. Und dann war Gott trotz der Sünden mit uns zufrieden. Man sollte nur dafür sorgen, dass ein Opfer erbracht wird. Im Neuen gibt es ein perfektes Opfer, Jesus, also ist das Ganze eins für alle Mal erledigt worden. Der Hohepriester im Alten Testament ist nicht perfekt und er muss auch für sich ein Opfer bringen, bevor er es fürs Volk tut. Jesus hat einmal ein Opfer erbracht, damit wir kein Problem mehr dafür haben. Unser Hohepriester ist perfekt. Im Alten Testament, im Alten Bund, mussten sie ständig am Altar stehen und ihren Dienst verrichten. Jesus hat sein Werk vollbracht. Er sitzt an der Rechten Gottes. Seine Arbeit ist beendet. Das jährliche Opfer ist eine Erinnerung an die Sünden. Gott erinnert sich im neuen Bund, aber nicht mehr an unsere Sünden. Das Opfer des Hohenpriesters gewährt ein Jahr Sündenvergebung und Segen. Das Opfer Jesu bringt ewige Sündenvergebung und ewigen Segen. Ich glaube, ich habe Segen sogar zweimal geschrieben. Ich hätte weiter schreiben sollen. Segen, 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 bis in Ewigkeit. Ein belastetes Gewissen kommt durch das ständige Sündenbewusstsein. Jahr für Jahr haben wir es gelesen. Die Befreiung vom schlechten Gewissen geschieht durch ein perfektes Opfer. Denn Gott erinnert sich nicht mehr an unsere Verfehlungen. Ich lese das immer wieder. Und ich bin eigentlich Gott dafür dankbar, dass er uns sowas zeigt. Damit wir wissen, wie cool er ist. Wisst ihr, wir hatten hier mal vor vielen Jahren Besuch vom ehemaligen Rektor von Berühr. Seines Zeichens Professor für Altes Testament. Und ich erinnere mich an seine Eingangsworte. Denn die waren für mich so. Und da drin stand, er sagte, erstens, das Alte Testament ist nicht für Christen, es ist für die Juden. Das Zweite, sagte er, das Neue Testament ist das Alte Testament geoffenbart. Und drittens, das Alte Testament ist das Neue Testament mit einem Schatten drauf. In der Tat, wenn man durch das Alte Testament wandert, gibt es unzählige Momente, wo man die Botschaft des Neuen wiederfindet. Und es ist kein Zufall, dass Gott an den promovierten Theologen Paulus ausgesucht hat, denn die 11 Apostel, die hätten das nicht gepackt. Und er hat das so richtig sachlich auseinanderdividiert. Und der Römerbrief, da, wenn ihr mal googelt, dann werdet ihr sehen, es gibt unzählige Promotionsthemen drüber. Nicht über das gesamte Buch, sondern über nur Teilchen. Und er hat das ganze Buch geschrieben und keiner vor ihm. Das ist Offenbarung durch Gottes Geist. Wenn wir erkennen, wer wir sind, wird unsere Beziehung zum Vater entspannt und voller Freude und frei von jeglichem schlechten Gewissen. Gott hat Jesus Christus als seinen geliebten Sohn beschrieben, so auch wir, die wir Jesus als Retter und Herrn angenommen haben. Amen.